Hier ist Pia von Opinory mit einer neuen Folge OMR Media. Und es war aus vielen Gründen dringend Zeit für eine MIBA-Edition. Mima, meine Mutter, ihres Zeichens, pensionierte Textchefin der Zeit, Fitnessstudio-abhängige Twitter-Oma, das wird sie mir nicht verzeihen, und sehr gute Gesprächspartnerin für mich. Ich finde, ja, Telefonate haben in den letzten paar Corona-Wochen nochmal eine andere Qualität bekommen. So war das auch mit Mima. Und ich will hier gar nicht so viel aus unserem Gespräch vorwegnehmen, nur ein paar Takte, über die wir gesprochen haben. Nämlich, wie erlebt Mima, meine Mutter, diese Corona-Sache im Vergleich zu anderen Krisen, die sie mit ihren freshen 66 Jahren erlebt hat, war für mich sehr spannend. Was für unterschiedliche Reaktionsmuster beobachtet sie in ihrem Umfeld? Wie gehen alte versus junge Männer versus Frauen in ihrem Umfeld mit dieser Angst und Bedrohung um? Und wie nimmt sie aus ihrer pensionierten Helikopterperspektive die Berichterstattung wahr? Und ein extra Gimmick gab es auch noch in Erinnerung an vergangene Krisen. Zeiten liest Mima auch ein paar Stellen aus dem Kriegskochbuch ihrer Tante Sidonie vor. Wir haben das Gespräch am Ende eines sehr langen Tages geführt und mir ging es danach sehr viel besser als vorher. Und ich hoffe, das geht euch auch ein bisschen so. Viel Spaß. Hallo Mima.
Hallo meine Pia, wo bist du?
Also es ist kein Mensch bei uns im Büro und ich hatte heute Bock auf Büro und habe mich aus der Wohnung rausbegeben und 8 Minuten mit dem Fahrrad ins Büro. Ja. Aber ich weiß, das sollte ich eigentlich nicht. Ich habe auch den ganzen Tag schon ein schlechtes Gewissen. Das kann zu diesem unangenehmen Montag beigetragen haben.
Oh, unangenehm.
Wo bist du?
Ich sitze an meinem Schreibtisch. Schaue in den Abend hinein und habe die Banken und Bürotürme der Frankfurter Skyline vor mir. Und es kommt mir doch sehr so vor, als ob da nicht sehr viele Büros erleuchtet sind.
Vermisst du es, rauszugehen?
Ich gehe raus. Noch gehe ich sehr früh morgens walken oder ich fahre auch mit dem Fahrrad durch den Stadtwald. Und noch kaufe ich ja auch im Supermarkt ein. Aber meine strengen Kinder haben mir das jetzt verboten, sodass ich mir überlegen muss, wer könnte für mich einkaufen.
Findest du das übertrieben?
Es ist sehr schwer einzuschätzen, finde ich. Für mich übertrieben finde ich es ein bisschen. Wenn ich mir aber überlege, dass ich mit einem Risikopatienten hier, deinem Vater, zusammenlebe, ist es wahrscheinlich angemessen.
Mhm. Hast du schon mal eine vergleichbare Krise erlebt? Oder eine vergleichbare Stimmung? Es ist ja noch nicht mal Krise, es ist ja Vorkrise.
Ja, darüber habe ich nachgedacht und dann bin ich ziemlich schnell bei meinen Eltern gelandet, bei deinen Großeltern, die beide 2 Weltkriege erlebt haben und darüber auch viel erzählt haben. Also deine Großmutter hat zum Beispiel Hungerperioden im Ersten Weltkrieg erlebt, dein Großvater war in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und da ist mir gleich was Interessantes eingefallen, als ich heute Morgen im Bad stand und überlegte, soll ich mich eigentlich schminken? Warum soll ich jetzt meine Wimpern tuschen und meine Lippen malen und sowas? Das ist doch eigentlich völlig unnütz. Mich sieht nur mein lieber Mann. Und eigentlich könnte ich ja dieses Zeug sparen. Wer weiß, wie lange ich noch dazu komme, es nachzubestellen. Und dann ist mir eingefallen, dass mein Vater oder dein Großvater öfter erzählt hat, wie wichtig es ihm war, an jedem Tag in seinem Gefangenenlager hinten in der Sowjetunion, hinterm Ural, sich zu rasieren. Und dass diese tägliche Rasur ein Akt der Selbstdisziplin, ja vielleicht sogar der Selbstvergewisserung war. Ich lasse mich nicht gehen und ich schaue zu, dass ich selbst bleibe und dass ich mir ein ganz kleines Stück meiner Autonomie bewahre.
Und das heißt, am Ende hast du dich geschminkt.
Ich habe mich geschminkt, genau.
Also ich habe mich letzte Woche, also Isolationswoche 1, habe ich mich die ganze Woche nicht geschminkt und habe dann aber gedacht, ich kann nicht in dieser absoluten Frühphase der Isolation mich anfangen, so gehen zu lassen und habe jetzt umgeschwenkt.
Ja, das ist doch eine interessante Beobachtung, dass man selber schaut, wie bleibe ich selber.
Aber das finde ich interessant, was du sagst, weil ich habe dir gefragt, ob du schon mal so eine vergleichbare Krise erlebt hast. Du erinnerst jetzt gerade an die Krisen, die die deine Eltern erlebt haben.
Ja, eine Sache, die mir eingefallen ist, ist die Kuba-Krise, Oktober 1962. Mhm. Das war ja sozusagen ein Moment, an dem die beiden Blöcke der Weltpolitik einem Atomschlag sehr, sehr nahe gekommen sind. Die Sowjetunion hatte Mittelstreckenraketen auf Kuba stationiert. Das empfand die amerikanische Regierung unter Präsident Kennedy, die den roten Hund im Hinterhof, so glaube ich, war ein Floskel, die das benannte, und hat ihm ein Ultimatum gestellt. Und in diesen zwei Wochen war, glaube ich, ganz besonders hier in Mitteleuropa klar, dass diese kriegerische Auseinandersetzung mit Deutschland sofort vollkommen zerstören könnte. Und meine Mutter fing an, für uns als Familie Vorräte anzuschaffen und die in ein Wochenendhaus im Sauerland zu bringen.
Mima, das ist genau meine Hamster-Assoziation. Wenn ich Hamstern höre, höre ich deine Berichte, wie groß sie angefangen hat, Sachen in Sauerland einzulagern.
Ja, und interessant fand ich auch, dass wir jahrelang später, als die Kuba-Krise schon längst in der Historie versunken war, von diesen Vorräten noch leben mussten.
Was war das?
Sie hatte nicht nur Klopapier, sie hatte auch endlose Packungen von Damenbinden eingeladen.
Du warst
und
total smart.
Ich hatte unglaublich viel Kakao. Also ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 10 Jahre keinen Kakao kaufen müssen, weil davon genug Vorräte noch da waren.
Was ich eine sehr gute Wahl finde.
Ja, nahrhaft, ja, genau.
Aber weißt du was, ich finde daran eine Frage interessant, nämlich, also in meiner Großelterngeneration haben die Kriegserfahrungen ja krasse Verhaltensmuster geprägt. Also im Sinne von Aufessen, Sparsamkeit, Sicherheitsorientierung und so weiter. Und ich frage mich, ob jetzt diese Corona-Zeit auch jetzt in meiner Generation genauso was prägen wird, wo eben meine Kinder, meine ungeborenen Kinder, kopfschütteln so sagen würden, ja, ach so, das sind diese Corona-Knallos, die müssen immer XY machen. Glaubst du, dass sie jetzt gerade so kollektive Verhaltensmuster geprägt werden?
Noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, wenn diese Krise länger dauert, und zwar in dieser radikalen Reduzierung allen sozialen Lebens und auch in dem wirtschaftlichen Abschwung, wenn das jetzt länger dauert, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Es ist aber interessant, die Vorsorgementalität eurer Generation wird eine andere sein. Ich glaube, ihr werdet hauptsächlich darauf fixiert sein, dass das Netz funktioniert. Und das ist ja auch wirklich in der augenblicklichen Situation ein Lebensnerv, ein absoluter Lebensnerv.
Total. Aber darüber hinaus, ich meine, ich habe noch nie in meinem 31-jährigen Leben noch nie für mehr als einen Tag eingekauft. Das lerne ich gerade auch.
Also, wir sind jetzt schon bei den Vorzügen dieser
Erfahrung. Nee, da kommen wir später nochmal hin. Da kommen wir später hin. Aber mich würde doch interessieren, du bist 66 Jahre durchs Leben gestapft, ohne eine fundamentale Krise. Mir war ja immer, also
Moment,
ich
mal,
war ja eigentlich seit Jahren...
Moment mal, da möchte ich aber doch mal einhaken. Also natürlich gab es Krisen. Ich meine, der Begriff Krise passt nicht für den Mauerfall, aber dass das eine absolute Ausnahmesituation war, ist mir doch sehr deutlich. Und natürlich auch 2001, war eine sehr große Ausnahmesituation.
Ja.
Auch die Finanzkrise 2008, wusste man überhaupt nicht, welche langfristigen Folgen das für die Wirtschaft haben würde, war auch sehr eng. Ich erinnere mich ganz genau an diesen Auftritt von Angela Merkel mit ihrem Finanzminister Peer Steinbrück an der Seite. Der sagte, die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld ist sicher. Und das haben sie gesagt, ohne es garantieren zu können, weil sie schon bemerkten, dass viele Leute die Geldautomaten stürmen.
Ich finde aber einen entscheidenden Unterschied zwischen dem, was wir jetzt haben und den Krisen, die du beschreibst. Nämlich, also ich finde, das hier ist mehr wie ein Weltkrieg, weil Finanzkrise und 9/11 waren fundamentale Events oder Ereignisse, die teilweise unabsehbar langen Rattenschwanz nach sich zogen. Ne? Aber hier ist ja nicht einmal die Corona-Bombe eingeschlagen
Und dann muss man sehen, was das alles für Effekte hat, sondern das ist ja ongoing. Das ist ja unabsehbar lang, wie lange man eben mit dem Virus kämpfen muss. Und das finde ich deswegen nochmal, hat es nochmal eine andere Farbe, dass es nicht auf ein Kernereignis zurückzuführen ist, sondern
eine globale Dimension hat eigentlich, nicht? Und das fand ich ja auch ganz eindrucksvoll, dass Angela Merkel in ihrer Ansprache im vergangenen Mittwoch erst sagte, das ist eine Herausforderung, wie Deutschland sie nicht mehr, glaube ich, erst hat sie gesagt, seit 89, und dann hat sie sich selbst verbessert, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Und du hast recht, die Dimension dieser augenblicklichen Krise ist ohne Beispiel in den letzten Jahrzehnten.
Und dazu nochmal dann sozusagen, wenn man jetzt mal annimmt, dass diese Dimension von dem hier gerade größer ist als, obwohl natürlich in der Sache unvergleichbar, aber wenn die Dimension größer ist als 9/11, dann, also du erlebst jetzt gerade in deinem dritten Jahresdrittel so etwas, in so einer Dimension zum ersten Mal, und ich erlebe es im ersten Lebensdrittel, und mir war immer klar, oder ich dachte immer, seit ich bewusst lebe, denke ich, irgendwann kommt diese Sache, die das, was jetzt normal ist, verändern wird. Irgendwie haben wir alle darauf gewartet. Jetzt denken alle wirklich, es ist jetzt ein Virus, wirklich. Aber jedenfalls, hast du darauf auch gewartet? Hast du damit gerechnet, dass sich nochmal so eine Zäsur in der Normalität in deinem Leben breit machen wird?
Damit gerechnet habe ich nicht. Aber ich habe öfter daran gedacht, dass ich doch diese unglaubliche überdimensionale Bedeutung des materiellen Wohlstands und der Überversorgung in sehr vieler Hinsicht als ungesund empfinde und häufiger gedacht habe, wie kann man dann diesen Primat der Ökonomie wieder einfangen. Weil ich verstanden habe, dass das für viele gesellschaftliche Zusammenhänge ungünstig ist.
Ja, wie lange denkst du das schon?
Für die Empathie unter den Menschen, ja. Schwierig. Also doch schon seit den Nullerjahren, denke ich. Ja. Sodass würde ich das ansetzen.
90er waren ja eigentlich die fettesten Jahre, oder? Also in meiner Lebensspanne.
Das verschwindet so in meiner Erinnerung. Ziemlich interessant.
Also 90er, da gab es noch keine, so, also gab es noch kein 9/11, also diese Spaltung.
Aber es gab die riesige Herausforderung in Deutschland natürlich, mit den Folgen des Mauerfalls umzugehen und diese neuen Bundesländer da auf die Spur zu bringen. Das war doch eine erhebliche Herausforderung, und ob das gut gehen würde, war nicht ganz klar.
Vielleicht ist meine Erinnerung an die unbesorgten 90er auch, hat auch einfach damit zu tun, dass ich da 8 Jahre alt war und jetzt nicht so aktiv an der Wiedervereinigung mitgearbeitet habe.
Schön zu erfahren, dass wir die Sorgen von dir ferngehalten haben.
Nee, ich erinnere ganz viel. Ich erinnere sehr viele Spiegelcover und ich erinnere sehr viele Tagesschauen. Yeah. Und Stern habe ich halt wegen der Bilder gelesen, aber man bekommt schon auch, erzählen mir jetzt auch Leute, die jetzt Kinder haben, dass sie das absolut mitbekommen, dass da jetzt nicht das Gefühl zu Hause ist, auch wenn die 7 sind oder 5. Mhm. Jetzt haben wir mal unangekündigte Sommerferien oder Ferien halt.
Sondern die Kinder fragen ja auch, und das finde ich sehr schwierig für Eltern, den Kindern Auskunft zu geben, ohne sie zu übermaßen zu beunruhigen, ja, also das ist ein schmaler Grat, den Eltern da suchen und finden müssen.
Adana, meine Nichte, deine Enkeltochter, die ist primär wütend auf Corona.
Wegen der Kita, der geschlossenen wahrscheinlich.
Ja, genau, ja. Genau. Ja. Wütend. Sag mal, aber zu dem Thema, beobachtest du unterschiedliche Reaktionsmuster auf diese Bedrohung, also zwischen Männern und Frauen oder zwischen Alten und Jungen? Was siehst du da?
Ja, die Besorgnis sehe ich als sehr unterschiedlich, und interessanterweise finde ich auch die Bereitschaft, sich Verhaltensmaßregeln zu unterwerfen, unterschiedlich ausgeprägt. Da kann ich berichten, dass ich den verstärkten Eindruck habe, dass Männer jenseits der 50 das mit den Händewaschen vollkommen lächerlich finden. Man kann sie dreimal am Tag daran erinnern, sie erledigen das dann grummelnd, eher flüchtig. Und das ist interessant. Ich habe schon darüber nachgedacht, hat es vielleicht mit einem anderen Körpergefühl zu tun, dass uns Frauen, das ist blöd zu verallgemeinern, aber ich könnte mir vorstellen, dass Frauen doch eher eine Wahrnehmung haben für Zusammenhänge, Gesundheit, Krankheit, wie verhalte ich mich?
Ich habe eine andere Theorie dazu. Ja. Meine Theorie wäre, ich meine, die Männer, die alten Männer, über die du sprichst, das sind ja Hamburger, Frankfurter, deutsche Freunde, die gehören ja einfach zur privilegiertesten Schicht der Weltbevölkerung. Und für die haben alle Krisen, die so in den letzten Jahrzehnten vorbeigezogen sind, in der Konsequenz relativ wenig mit ihnen zu tun gehabt. Also vielleicht am ehesten noch die Finanzkrise.
Ja.
Ansonsten ist das alles, waren sie immer irgendwie, ja, hat sie jetzt nicht so betroffen, was da irgendwie so alles passiert. Und deswegen die Übersetzung, hier passiert etwas, das heißt, ich muss hier gerade etwas in meinem Verhalten tun, die ist einfach nicht gelernt. Es hatte nie was mit ihnen zu tun. Es hat immer ja auch da passiert, ja, das ist besorgniserregend, aber es hat am Ende nichts mit mir zu tun. Und deswegen diese Übersetzung in der eigene Handlung humpelt.
Ich habe noch eine weitere Theorie. Es sind in der Regel keine Naturwissenschaftler, die sowieso sich gar nicht vorstellen können, was eigentlich ein Virus ist, was er macht, wie er in den Körper einbringt und was er da anstellen kann. Es ist ihnen so fremd.
Naja, aber ich meine, die können schon mit abstrakten Dingen umgehen. Viele von denen du sprichst, sind ja, glaube ich, haben mit viel Geld operiert, ihr Leben lang. Das war ja auch unsichtbar.
Ja, nicht so alle. Aber ja, doch, ich habe schon den Eindruck, auch diese naturwissenschaftliche Ausrichtung des Themas ist ihnen eher fremd. Also es ist zum Beispiel so, dass mal eine Freundin hat gesagt, so, jetzt wird in der Küche auch endlich mal ein Frottee-Handtuch aufgehängt, damit nicht immer nur ein Geschirrhandtuch die Hände abgetrocknet werden. Das Erste, was sie sah, war, dass sich in das Frottee-Tuch schnäuzte.
Aber das war die erste Benutzung nach 3 Tagen oder sowas, ne? Siehst du Unterschiede zwischen Alten und Jungen? Also nimmst du hast ja auch immer noch Kontakt zu Redaktionskollegen und so weiter und nimmst du da andere Besorgnisarten wahr?
Der größte Unterschied, glaube ich, erstmal muss ich sagen, ich bin ja im Moment wirklich sozial abgeschnitten. Ja, ich maile mit den Kollegen. Ja, ich bin auch vorhin zum Beispiel in einem Videochatroom gewesen mit Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführung und so weiter. Der größte Unterschied, denke ich mal, oder die Menschheit teilt sich hier in diesem Land im Moment in diejenigen, die arbeiten, die nicht arbeiten können und die nicht arbeiten müssen. Und das ist der größte soziale Teiler in dieser Situation. Die arbeiten können, sind damit in der Regel sehr gefordert, aber empfinden das auch als enorm befriedigend. Es ist ein toller Spirit in den Redaktionen, habe ich den Eindruck, auch wenn man
auch bei uns
an seiner Kräfte balanciert. Aber die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit ist unabweisbar im Moment. Und das empfinden tatsächlich viele als intensiv und auch als belohnend.
Mhm. Und dann auf der anderen Seite die nicht arbeiten können oder...
Die machen sich natürlich Sorgen, die irgendwie stillgestellt sind. Von denen treffe ich nicht so viele. Ich spreche hier zum Beispiel auch mit, oder habe vorgestern noch mit einer Geschäftsfrau gesprochen, die einen Schreibwarenladen hat, den sie glücklicherweise noch offen halten kann, solange hier die Abiturarbeiten noch geschrieben werden. Aber was für Nachricht weiß sie auch nicht. Und interessant, sie hatte schon super Schwierigkeiten. Die Menschen haben Blöcke im Dutzend gekauft. Interessant, dass jetzt auch plötzlich wieder Papier und Stift gebraucht wird.
Oh Mima, das tut mir leid, dass du das vielleicht noch erleben oder sehr wahrscheinlich noch erleben musst. Du hast ja immer so gut für den stationären Handel gekämpft und hast Amazon blockiert, bevor es überhaupt jemals cool war.
Ja.
Und das jetzt musst du da, glaube ich, nochmal ein breiteres Wegsterben erleben.
Naja, es ist ja interessant, wie in welcher unglaublichen Geschwindigkeit die Zugangsregeln für Staatshilfen neu definiert werden. Und ich hoffe einfach sehr, dass gerade auch diese kleinen Unternehmen in irgendeiner Form eine Zukunft ermöglicht haben. Das finde ich enorm wichtig. Also bei Piano retten wäre jetzt nicht meine erste Priorität.
Ja, hoffentlich werden die auch richtig aber umgesetzt. Also bei uns gibt es gibt sozusagen so einen Topf, einen staatlichen Topf, der für Start-ups vorgesehen ist und auch für uns wichtig ist. Ja. Und da ist jetzt aber gerade Stand, nee, Moment, das Geld, den Kredit, den man da bekommt, für den haftet man als Geschäftsführer, Gesellschafter persönlich. Das heißt, wenn wir den nicht zurückzahlen können, die, weiß nicht, 500.000, dann gehe ich in die Privatinsolvenz. Das macht ja, das macht man ja nicht. Also, oder es ist, das ist echt nicht unternehmerfreundlich. Naja. Aber nochmal, wo ordnest du dich ein zwischen der arbeitenden und der nicht arbeitenden Bevölkerung?
Ha, gar nicht so leicht. Ich habe festgestellt, dass jeder Tag erstaunlicherweise, dass kein Tag dem anderen gleicht. Das hatte ich so nicht erwartet bei diesem erzwungenen Stillstand. Also mal schreibe ich, mal lese ich mehr, mal walke ich, mal fahre ich Rad. Kochen muss ich natürlich jeden Tag, aber ob ich putze oder wasche oder bügle zum Beispiel, sind schon völlig unterschiedliche Beschäftigungen. Und ja, es ist überraschend, dass doch diese Möglichkeit, deine Stunden in irgendeiner Weise sinnvoll zu füllen, viele Varianten kennen. Das hatte ich so nicht erwartet.
Auch ohne Fitnessstudio, Mima.
Ja, nun ja, aber ich rolle natürlich meine Matte aus und mache Yoga per YouTube und mein Yoga-Studio hat mir auch schon in Aussicht gestellt, dass es demnächst Online-Kurse gibt. Und am vergangenen Mittwoch hat noch die Pilates-Lehrerin einen Kursus unter dem Holbeinsteg am Mainufer abgehalten.
Wir mit anderthalb Metern Abstand?
Lassen. Ja, mit Abstand und kein Hands-on. Ja. Aber wir mussten uns beschimpfen lassen von einem sehr hysterischen Radfahrer, der das unverantwortlich fand.
Ja. Meine, doch, kann ich auch schon nachvollziehen. Aber wer ist dein, auf welchen YouTube-Yoga-Papst denn schwörst du?
Maddie Morrison.
Maddie Morrison, okay. Und was liest oder hörst oder schaust du selber regelmäßig jetzt mal außer Drosten, um dich zu informieren?
Ich fühle mich fast überfordert von der Fülle der Möglichkeiten, mich aktuell zu informieren. Also ich lese nach wie vor FAZ, Zeit, höre Deutschlandfunk rauf und runter. Finde interessant, dass der Deutschlandfunk von heute an ein anderes Sendeschema hat, dass viele der üblichen Magazine jetzt in einer anderen Form eingebracht werden. Ich sehe Netflix natürlich, um mich abzulenken. Ich möchte nicht den ganzen Tag mit Corona-News beschallt werden.
Was guckst du gerade auf Netflix?
Auf Netflix habe ich eine tolle Dokumentation gesehen, das erste Jahr, über Entwicklung von Säuglingen und Kindern mit fantastischen neuen Studienergebnissen. Zum Beispiel war mir neu, dass eigentlich noch nie die Zusammensetzung von Muttermilch untersucht worden ist. Und Muttermilch ist was Hochindividuelles. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich mal wissen sollen, als ich euch gestillt habe. Ja, aber warte mal, du hast gefragt.
Twitter?
Ja, Twitter.
Wie verfolgst du
auch
Twitter?
Ja, die üblichen eigentlich. Aber ich drücke auch viel weg auf Twitter. Also ich brauche, und was ich total, WhatsApp tue ich natürlich auch. Ich finde jetzt das Ausmaß dieser lustigen Filmchen ist mir jetzt zu, also es ist mir über, ich brauche das jetzt nicht mehr.
Das ist aber auch eine absolute, das ist, ich glaube, das Durchschnittsalter, in dem diese, das Durchschnittsalter, in dem diese mittellustigen Filmchen und so Bildchen geteilt werden, Memes geteilt werden, ist auf jeden Fall über 50. Das ist irgendwie so ein Oldie-Gruppenchat-Ding. Ja, ich bekomme wirklich sehr wenig dieser Art geschickt. Also die meisten Sachen kriege ich von Vater und dir weitergeleitet.
Moment mal, was habe ich dir weitergeleitet? Nicht ein Zehntel von dem, was ich bekommen habe.
Ja, guck, ich kriege nur die Spitze des Eisbergs. Und das ist aber, das sind aber so nicht dann Corona-Sachen, sondern das sind so
doch, natürlich, entweder so blöde Klopapier- und sowas alles. Also,
mit wem? Wer schickt das denn?
Nächste Frage.
Okay. Und du hast jetzt gerade die Redaktionskonferenz oder die Stimmung in der Redaktion angesprochen.
Yeah.
Also erstmal, denkst du gerade, cool, Gott sei Dank muss ich da jetzt nicht mehr in diesem Heizkessel sitzen? Oder vermisst du es? Also bist du froh, gerade nicht Teil der Berichterstattung zu sein?
Es ist zwiespältig. Einerseits finde ich diese Ausnahmestimmung auch interessant, ja, weil es, glaube ich, eine Art von Zusammenhalt und gemeinsamem Voran darstellt, wie es ganz, ganz selten sonst der Fall ist. Andererseits denke ich mir, oh, was für ein Stress wirklich. Wäre ich noch imstande, das auszuhalten und trotzdem sozusagen meinen Kopf zusammenzuhalten und das zu leisten, wofür ich da stehe? Das ist mir eine große Frage. Also letztlich, es ist zwiespältig, ja, aber letztlich bin ich, glaube ich, doch eher froh, es nicht mitzuerleben. Aber meine Solidarität ist ungebrochen durch. Und ich schicke Kollegen Mails, wenn ich einen tollen Podcast gehört habe oder einen guten Beitrag lese und so weiter. Das finde ich so wichtig, dass sie auch Feedback bekommen.
Was war der letzte tolle Podcast, auf den du Feedback geschickt hast?
Heute habe ich Feedback geschickt für Hinter der Geschichte. Da hat Wenke Tsanakakis unsere Korrespondentin Lea Frese interviewt, die im Libanon sitzt und gleichzeitig 2, 3 Krisen eigentlich gemeinsam erlebt. Der Libanon ist nämlich, das hat kaum einer gemerkt, hat ja vor 3, 4 Wochen einen Staatsbankrott hingelegt. Andererseits hat er aber schon sehr früh, nämlich bereits im Januar, sich auf Corona eingestellt und wohl sehr realistisch eingeschätzt, was das für eine Herausforderung sein würde. Und sie hat wohl kurz gezögert, ob sie das Land verlässt, hatte ihre Koffer gepackt, hatte einen Flug, wollte zum Flughafen fahren und hat sich dann dagegen entschieden, weil sie gesagt hat, mein Zuhause ist hier und ich bin ja aufgehoben in der Community auch der Auslandskorrespondenten und ich muss berichten, was hier los ist. Das fand ich toll.
Mhm. Und was findest du jetzt, jetzt mal aus deiner allen teilnehmenden Perspektive rausgenommen, aus der Distanz raus, was findest du gut oder schlecht in der Berichterstattung, die du aktuell wahrnimmst?
Ja, ich
jetzt auch nicht nur Zeit.
Genau auf den Alarmismusstatus der einzelnen Beiträge. Gestern habe ich einen Beitrag gelesen im Netz von der NZZ, von der Neuen Zürcher Zeitung. Der schilderte in, sag ich mal, relativ dramatischer Form, wie das Virus arbeitet und wie es sich im Körper sozusagen die Zellen erobert. Und das fand ich so zugespitzt und so furchterregend, dass ich dachte, das ist genau das, was einem jetzt nicht hilft. Und das finde ich zum Beispiel eben auch so hervorragend an dem Podcast von dem Christian Drosten, dass er ja stocknüchtern ist und auch zugibt, was er nicht weiß, ja, oder für welche Fragen er sich nicht zuständig fühlt. Das finde ich hervorragend. Und ich habe volles Vertrauen, dass er die Situation realistisch einschätzt, auch offen, aber sich auch Gedanken macht über die Wirkung dessen, was er da sagt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das hat mir zum Beispiel bei diesem NZZ-Beitrag völlig gefehlt. Da merkte ich richtig, da ist einem Autor irgendwie das Temperament durchgegangen. Der war dann so fasziniert und hat gewissermaßen den Weg des Virus als tragisches Drama inszeniert. Ja? Das war furchtbar.
Obwohl diese wirklich, ich glaube, das ist aber auch eine echte Herausforderung, wenn man im Newsroom sitzt, die emotionale Distanzierung davon, um nicht in seinen eigenen Gefühlen, die man da gerade hat, und die sind ja sehr vielfältig, hinweggetragen zu werden. Ich habe gerade noch, mir ist gerade noch eingefallen, was wir, oder das ist vielleicht interessant, wir haben, ich arbeite ja bei Opinory, oder wir haben ein Startup.
Was du nicht sagst. Ja.
Tatsache. Und ich sage das jetzt für die Hörer, ich sage das nicht für dich. Du bist da seit 7 Jahren sehr gut informiert. Jedenfalls fragen wir, da stellen wir ja immer Fragen in Artikeln zu Meinungen von Lesern, und da erheben wir jetzt eben natürlich seit längerer Zeit Stimmungspegel auf einzelnen Nachrichtenportalen, wie besorgt Leute sind, zum Beispiel, wie besorgt Leser sind, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Und da sieht man keine direkte Korrelation zwischen den Portalen, die da sehr nervös, intensiv drüber berichten und wie ängstlich Leute sind. Aber eine interessante Entwicklung sehe ich, also es geht seit dem exakt 6. März geht es auf allen Portalen steil bergauf, die Angst. Und bis auf, jetzt ist die Kurve runtergegangen, seit dem 20. März, 21. März. Ich glaube, übers Wochenende haben sich die Leute gerade beruhigt. Und das sind wirklich Millionen. Auf einer Frage sind Millionen. Und das sind hier sozusagen, ich weiß nicht, wie viele hier drin sind, aber ich glaube wahrscheinlich so 7 Millionen Stimmen. Übers Wochenende ist die Sorge auf allen runtergegangen, außer bei infranken.de. Da hat sie richtig zugenommen.
Wegen dieses Seniorenheims in Würzburg vielleicht. Ich würde aber nochmal zu der anderen Sache was sagen. Am Samstag haben ja nicht alle Gesundheitsämter die aktuellen Zahlen gemeldet. Und deswegen war in einigen Bundesländern, meine ich, sind die Zahlen zurückgegangen. Ich habe aber verstanden, dass das kein zuverlässiges Bild gibt, weil eben nicht in allen Gesundheitsämtern gemeldet worden ist. Und es kann sehr gut sein, dass diese vermeintliche Rückgang der Infektionszahlen morgen schon wieder ganz anders aussieht.
Ja, das kann sein, das stimmt. Mhm. Ich glaube, zu so einem Wochenend, zu einer Wochenendpause, der Angst trägt auch bei, dass man einfach so, oder ich habe das an mir selber gemerkt, dieses so ein bisschen einfach so nachdenken zu können, ein bisschen kontemplativer zu sein, kann auch einfach so diese Grundnervosität, die auch in so einem veränderten Arbeitsrhythmus drin steckt, kann da irgendwie einmal, hat mich zumindest runtergefahren.
Ich glaube auch, man kann nicht in einen Dauerhocherregungszustand fahren. Es ist einfach, da macht schon dein limbisches System nicht mehr mit, vermute ich.
Aber sag nochmal, also was findest du, Panikmache schlecht, was findest du besonders stark, was fällt dir auf, gerade auch im Vergleich in Berichterstattung zu anderen Krisen?
Sind wir noch bei der Berichterstattung oder sind wir bei Beobachtungen im Alltag?
Berichterstattung.
Ach so. Naja, also dass jetzt jeden Abend irgendwie nach der Tagesschau noch in dieser Brennpunkt oder in dieser Corona aktuell kommt, ich schalte das inzwischen ab. Und wahrscheinlich tun das andere auch. Also es ist eine Herausforderung, das Informationsbedürfnis zu bedienen, aber danach zu wissen, so jetzt ist es auch mal gut. Und ich stelle fest, dass die Menschen sich auch für andere Themen interessieren. Ich habe zum Beispiel gerade voller Freude im FAZ-Feuilleton über die Edward-Hopper-Ausstellung in Basel gelesen, die natürlich auch beendet worden ist. Aber da waren interessante Erklärungsversuche auch, warum Hopper ja gerade jetzt auch uns besonders fasziniert.
Ich wollte eigentlich gerade in New York sein. Also ich sollte eigentlich, hätte eigentlich in New York sein sollen. Und da gab es auch so eine Gerhard-Richter-Ausstellung. Aber Mima, ich habe ja häufig allen, die es hören und nicht hören wollten, um die Ohren gehauen. Ich werde in absehbarer Zeit werde ich auch irgendwann in den Vereinigten Staaten leben. Da bin ich froh. Ich bin so wahnsinnig froh und dankbar gerade. Um eine Regierung, deren Krisenmanagement ich mehr oder weniger vertraue und um ein Sozialsystem, was abfedert. Das ist wirklich so diese Härte dieser Marktwirtschaft, die habe ich so vorher noch nie gesehen.
Die ist ja einfach jetzt in besonders krasser Form vor Augen geführt worden. Und man kann auch so dankbar sein, dass diese Demokratie funktioniert. Ich meine, plötzlich werden Gesetze verabschiedet, die ja in erster Linie wirklich dazu da sind, der Bevölkerung zu versichern, ihr werdet nicht alleine gelassen. Und diese Gesetzesvorlagen überwinden in 0, nichts alle bürokratischen Hürden, die bis jetzt für unüberwindbar gehalten wurden. Das finde ich faszinierend. Mhm.
Aber
glaube ich, dass es einen ganz großen Schub für die Digitalisierung geben wird. Klar. Das finde ich auch nötig und wünschenswert. Und es wäre ohne diese Krise nicht in Gang gekommen.
Ja, es ist ein Katalysator. Warte mal, ich muss auch gleich nochmal fragen dazu, was du dir für positive Effekte erhoffst. Oder einmal zu den USA. Also auf zweiter Ebene denke ich aber auch, also wie gut oder schlecht das Krisenmanagement da jetzt funktioniert, sprich wie massiv es einschlägt und die dann eben Unternehmen betrifft, das entscheidet eigentlich, wie groß die Effekte für die gesamte Weltwirtschaft werden. Also in den USA. Das ist
Also ich spreche jetzt vor allen Dingen von dem Krisenmanagement dieses merkwürdigen Idioten da im Weißen Haus, ja?
Ja.
Ich habe vorhin gelesen, dass immer eine Stunde bevor Donald Trump seine Pressekonferenz abhält, der Gouverneur des Staates New York, Anthony Cuomo heißt er, glaube ich, mal ganz kurz sagt, wie in seinem Staat die Dinge liegen. Und New York ist ja wirklich höchst betroffen. Und ich glaube, statt der benötigten 60.000 Tests hat er gerade irgendwie 10 oder sowas. Und damit konterkariert er natürlich all die behaupteten Glanzleistungen, die da im alten Haus, im Weißen Haus dann verkündet werden.
Ja. Ach. Also, was glaubst du, was werden die Lessons learned sein von Corona, wenn das vorbei ist?
Ja, man, oder wir alle hoffen natürlich, dass diese Nähe, die jetzt gerade entsteht, Abstand halten, aber sozusagen Anstand bewahren, dass die Nähe und die Hilfsbereitschaft, die sich breit macht und die ja auf unfassbar vielseitige Weise sich dokumentiert, nicht nur im Netz, sondern auch durch, weiß nicht, Zettel am Baum, am Zaun, im Park, dass Menschen sich herausgefordert fühlen, an die zu denken, die es gerade schlecht haben oder die gerade in Not sind. Das ist eine unglaublich erfreuliche Entwicklung, die man in dieser breiten Form kaum erwarten kann.
Und du glaubst, dass das einen nachhaltigen Effekt hat?
Ich hoffe, ja. Dass auch wahrscheinlich doch diese Besinnung, was wirklich zählt im Leben, die könnte auch gewinnen eigentlich.
Gilt das auch für dich selber? Siehst du gerade andere Sachen, die wirklich zählen, die du vorher nicht gesehen hast?
Ich sehe Dinge, die ich vorher auch gesehen habe, aber ich sehe ihren positiven psychologischen Effekt in anderer Weise. Wenn ich hier zum Beispiel am Main entlang walke, freue ich mich so wahnsinnig über diese Frühjahrsblühe, die man ja übersieht. Magnolien, Forsythien, Narzissen. In so einer
Wenn man up-to-date sein will über den Blütenstand in Frankfurt am Main, folge man dir auf Twitter.
Ja, das stimmt. Und das finde ich eine große Wohltat, ein Riesengeschenk. Und wie es anfängt zu blühen im Frühjahr, habe ich früher auch gemerkt. Aber diesen Wohltu-Effekt, den
Effekt gibt es.
Ja. Und das geht meinen Freundinnen auch so, glaube ich. Das ist vielleicht doch auch ein Zeichen des Alters. Ich wache auf morgens und ein Vogelkonzert hier in den Bäumen, in den japanischen Schnurbäumen vor unserem Fenster, das ist Wahnsinn. Einfach toll. Was ich noch nicht gemerkt habe, ist diese, oder was ich noch nicht umgesetzt habe und auch nicht andere habe umsetzen sehen, sind diese Appelle mit der Mond ist aufgegangen vom Balkon oder die Kerze oder das Konzert. Da hat sich Sachsenhausen etwas spröde gezeigt hier.
Kreuzberg auch.
Ja, ist auch, hat auch nicht geklappt, ja?
Ich habe es noch nicht so wahrgenommen. Also ich habe immer mal rausgeguckt, aber ich bin jetzt auch keine, ich würde jetzt nicht den Chor anführen.
Ja. Darf ich noch was erzählen?
Bitte.
Ja, diese Frage mit dem Einkauf ist ja doch eine interessante. Ich habe jetzt Bekanntschaft geschlossen mit einer Lidl-Marktleiterin, eine tolle Frau. Eine tolle Frau, wirklich. Ich gehe keinmal ins Lidl, ohne zu gucken, wo ist. Ich nenne ihren Namen.
Wie habt ihr euch eigentlich entdeckt?
Sie stand zwischen den Regalen und hatte ein Klemmbord vor sich und hatte ein Namensschild Marktleiterin. Und da habe ich einfach erstmal gesagt, Sie haben aber sehr, sehr viel zu tun und ich finde, dass Sie das gut hinkriegen hier. Und dann strahlte sie mich an und dann kamen wir ins Gespräch. Und nun haben wir mindestens uns schon dreimal unterhalten und ich frage sie, was liegt an, was beschäftigt sie gerade insbesondere. Und das letzte Mal waren zwei Dinge, die ich wirklich so mir nicht vorgestellt hatte. Das eine war, sie hatte Sicherheitspersonal eingestellt, weil vermehrt gestohlen wird im Laden.
Was total überraschend ist, finde ich. Ich meine,
das findest du nicht überraschend?
Doch, das finde ich überraschend. Ich meine, erstmal, ihr wohnt jetzt nicht
im. Laufen jetzt zwei Schwarzuniformierte rum. Und das andere, was sie sagte, war, dass sie natürlich, das fand ich nicht so überraschend, viele Anfragen bekommen von Studenten, die ja jetzt nicht in die Uni gehen können, Geld brauchen und als Regaleinräumer einen Job brauchen. Aber was ich nicht, das fand ich noch relativ normal, naheliegend. Sie bekommt aber auch Anfragen von Unternehmern, die sagen, können Sie nicht meine Belegschaft hier übernehmen? Und das war ein Unternehmer, der wollte 300 Leute bei Lidl unterbringen.
Hat es aber jetzt auch gerade gegeben, ne? Mit McDonald's. McDonald's und ich glaube, das war Aldi, haben relativ unbürokratisch den Deal gemacht.
Richtig. Ja, das stimmt.
Dass McDonald's-Mitarbeiter als Supermarkthelfer eingesetzt werden.
Also diese Frau schläft schlecht, habe ich sie gefragt. Sie sagt, wir schaffen das noch hier, aber wir sind wirklich auch am Rande unserer Kräfte. Und alleine durchzusetzen, dass haushaltsübliche Mengen nur abgegeben werden, ist für das Personal eine richtige Herausforderung.
Ein Freund hat gestern
natürlich... Dann an mit diesen Abkleben, mit Streifen vor den Kassen, dass du Abstand hältst und sowas alles. Das sind ja so kleine Maßnahmen, die dir dann aber doch zeigen, wie viele Gedanken man sich machen muss.
Was machen die eigentlich mit ihren eigenen Infizierungsfällen? Also wie oft werden die getestet?
Keine Ahnung, weiß ich nicht genau.
Und dann, wenn einer infiziert ist, gehen die alle...
Ich darf nicht mehr hin, ihr habt es mir ja verboten.
Das tut mir leid. Du darfst noch einmal hingehen, um die Nummer von dir zu holen. Dann könnt ihr telefonieren.
Also, was ich wirklich überlegt habe, das hat mich tatsächlich gelöst. Ich habe gedacht, natürlich ist diese Frau ein fantastisches Porträt. Ich sollte einfach irgendwie 4 Stunden hinter ihr herlaufen, erzählen, was sie macht, erzählen, was sie erlebt sozusagen. Ja? Ich schaffe das im Moment nicht. Ich habe noch eine Deadline vor mir. Aber es ist im Grunde, müsste ich, wenn ich diese Deadline hinter mir habe, müsste ich das eigentlich anbieten. Und
ja, und aber Mima, das ist ja auch keine, also die ganze Krise dauert noch eine Weile. Ich glaube, es wird nicht eine bessere Idee für dich rauszugehen. Aber es ist ja auch eine gute Geschichte für nach der Krise, so das erlebt zu haben.
Will das dann nach der Krise noch jemand lesen? Glaube ich nicht.
Ja, die ist dann Veterinär, also wie heißt das denn hier? Also Veteran, genau. Veteranin.
Veteran, ja.
Das gibt's hier nur als maskulin. Eine
Sache möchte ich noch erzählen. Aber du kannst erst noch mal fragen. Ich habe noch eine ganz kleine Episode, die ich nachschieben möchte.
Ja, noch eine Sache zu dem Supermarkt. Gestern meinte ein Freund, was total offensichtlich ist, dass er neulich im Supermarkt der Kassenfrau dann einfach also gefragt hat, habt ihr eine Teamkasse, und ihr 20 Euro für die Teamkasse gegeben hat. Und die war total baff und meinte, krass, das hat ja noch niemand gemacht hier. Mhm. Und ich habe es auch noch nicht gemacht, aber dachte, ja klar, Mann. Also die sind nicht gut bezahlt.
Ja.
Setzen ihre eigene Gesundheit extrem aufs Spiel.
Ja.
Unter krasser Stressbelastung kann man auch einfach Geld geben.
Ja. Die Marktleiterin hat übrigens noch erzählt, das hat sich nicht in ihrem Markt abgespielt, aber in einem anderen Lidl-Markt, dass da ein Kunde durchgedreht ist und den Feuerlöscher hergenommen hat und alles eingesprüht hat.
Puch.
Also die psychologische Gesundheit ist nicht bei allen mehr sicher.
Mhm. Warte mal, war das, was du noch erzählen wolltest?
Nee, was ich noch erzählen wollte, hatte jetzt nichts mit der Marktleiterin zu tun.
Erzähl.
Also wie gesagt, ich habe jetzt kein Mehl mehr. Ne?
Mhm.
Es gibt auch kein Mehl. Also noch als ich einkaufen durfte, war ich in 3 Märkten und es gab kein Mehl. Es gab auch noch nicht mal mehr, ich dachte, du nimmst halt Buchweizenmehl, damit kann ich umgehen. Oder Kartoffelmehl, es gibt gar kein Mehl mehr.
Du wolltest eine schöne Quiche machen.
Darauf antworte ich jetzt gar nicht. Ich habe aber in meinem Kochbuchregal etwas gefunden, das mir jetzt sehr weiterhilft. Das heißt Döhnchens Rezepte. Das ist ein kleines zusammengeheftetes, kopiertes Rezeptbuch von meiner Tante Sidonie. Und hinten auf Seite 42 fangen die Kriegsrezepte an. Und da sieht man sozusagen, wie man durchkommt, wenn man nichts mehr hat. Der erste Satz heißt, solange man Kartoffeln und Zwiebeln hat, geht's noch. Zweiter Satz, jedes labbrige Gericht gewinnt durch eine Prise Zucker und 3 Tropfen Essig. Jetzt kommt Mehlmangel. Wenn kein Mehl vorhanden, kann man Suppen und Soßen mit geriebener Kartoffel andicken. Rohe Kartoffeln reiben, in einem Tuch fest ausdrücken. Den Saft stehen lassen, das Kartoffelmehl setzt sich unten ab. Jetzt weiß ich, wie ich Quiche mache.
Mima, das ist genial. Das Kriegskochbuch, das kannst du anfangen zu twittern.
Ja.
Wirklich?
Es stehen so wunderbare Sachen drin. Hirse muss man erst mit kochend Wasser übergießen und auf Sieb abschütten. Dann schmeckt sie nicht mehr bitter, sondern ähnlich Milchreis.
Das finde ich gut. Das
ist wunderbar, oder? Das Kriegsrezepte von Tante Döni.
Ja.
großartig.
Ja,
ich erinnere mich auch, ich habe Tante Döni natürlich selber noch erlebt und die machte natürlich jedes Frühjahr, sammelte sie frische Brennnesseln für Brennnesselsuppe. Und auch an Tante Döni habe ich gedacht, weil ich im Stadtwald Bärlauch gesammelt habe. Wurde allerdings angesprochen von einer Frau, ob ich nicht wüsste, dass die Hunde das anpinkeln. Da habe ich gesagt, das weiß ich. Aber so viel Bärlauch, wie da steht, wir müssten wirklich alle Hunde von Frankfurt einmal ihr Beinchen gehoben haben. Und ich wasche es sehr gut.
Ich muss zum Kochen noch eine Empfehlung abgeben. Habe ich gestern gesehen. Es gibt, die kennst du auch, Anna Arizanyan,
ja.
Textautomat auf Twitter.
Ja.
Die macht Audience Development bei T-Online. War früher auch bei der Welt. Und die bringt gerade eine ihrer Inselbegabungen zum Fliegen, dass sie halt extreme Kochimprovisatorin ist. Und ich habe ungefähr, ich habe mehrere hundert Tweets gesehen, wo Leute ihr sagen, was sie noch da haben, also irgendwie Kartoffeln, Tomaten und Gouda.
Ja.
Und sie gibt da einfach ein Schnellkochrezept ab. Also fragt entweder auch kurz irgendwie, hast du auch noch Knoblauch? Und dann ist in der 280 Zeichen. Ja, ist richtig gut. Mit der kannst du das Corona-Kochbuch irgendwie launchen.
Entwickeln, ja.
Mima.
Ja.
Als meine Mutter, als weise Frau in ihrem letzten Lebensdrittel. Was rätst du mir? Jetzt.
Ich würde an deiner Stelle doch sehr versuchen, nicht zu sehr abzutauchen in der Arbeit, nicht von dir selbst zu verlangen, dass du alle Folgen dieser Krise für Opinory oder für deine Tätigkeit bewältigen kannst. Das wirst du nicht können. Und lenk dich ab, geh an die Luft, sehr wichtig, Sauerstoff fürs Hirn, besonders wichtig, und versuche, sinnlose Dinge zu tun. Das wäre mein besonderer Rat.
Oh, den letzten finde ich schön. Was würdest du unter sinnlose Dinge erzählen?
Du kannst so wunderbar zeichnen. Als du das letzte Mal hier warst und ich nicht da war, hast du zwei Zettel auf dem Küchentisch hinterlassen mit deiner kleinen Karikaturen. Es geht, glaube ich, um das Empire State Building. Da hängt irgendeiner am Seil dran. Sowas musst du machen. Das ist so toll. Das entspannt und das bringt dich auf andere Gedanken und nährt deine Kreativität, ohne dass sie gleich zweckgebunden wieder eingesetzt werden muss.
Ja, also du hast im Mai Geburtstag.
Ja. Vorher hat dein Vater Geburtstag. 75.
Ach nein, scheiße, das habe ich ja vergessen. Also nicht sein Geburtstag, aber dass wir den gar nicht feiern können.
Nein.
Oh, das ist traurig.
Ganz doof. Ja. Vielleicht könnte er doch kommen. Es ist ja noch über 4 Wochen hin.
Ja, wir gucken uns die Lage an. Oh nein, das ist richtig traurig.
Ich habe keine Lust, hier mit ihm alleine zu sitzen. Das ist nicht...
Oh, Vater.
Oh. Ja. Mich ist interessant, dass er in den letzten Kriegstagen geboren ist und jetzt erlebt er dies hier an seinem 75. Geburtstag.
Ja. Ja. Ja.
Ich finde übrigens auch noch eine ganz, ganz traurige Sache, an der gehört hat, dass Beerdigungen abgesagt werden. Verstorbenen werden irgendwie schnell unter die Erde gebracht.
Aber das finde ich eins der dystopischsten, schrecklichsten Szenarien, wenn man sich das in Italien und in China anhört.
Oh, mit diesen Militärlastern, die Särge abtransportieren.
Das ist so schrecklich.
Also
wenn man
so
sich das für seine, für
Nein. Ja. Nee, so möchte ich nicht enden.
Nee, Mima, so dürfen wir auch nicht diesen Podcast beenden.
Nein, das stimmt.
Wie reißen wir das jetzt um?
Was sagen wir jetzt am Schluss? Ich finde zum Beispiel, wir haben noch gar nicht über einen fantastischen, unerwarteten Nebeneffekt gesprochen. Nämlich, wer redet denn eigentlich von der Klimakrise? Keine Flieger, kein Verkehr.
Ja,
das ist doch großartig. Also ich staune eigentlich, dass hier noch keine Messungen vorgenommen werden, die uns zeigen, dass unser CO2-Footprint ganz prima aussieht.
Ja, also ich meine, diese Dimensionen, die wir auch gerade auch schon angesprochen haben, von denen mal abgesehen, kann man sich schon auch irgendwie einen Designer im Himmel vorstellen, der gesagt hat, so, jetzt ist mal Zeit dafür. Ne?
Ja.
Menschen, kommt mal wieder auf den Boden der Tatsachen, was wichtig ist und gibt mal dem Planeten eine Pause.
Sind euch mal sozusagen auf eure emotionalen Bedürfnisse und die Werte, die euch durchs Leben wirklich tragen.
Ja.
Außer der nächsten Fernreise.
Ja, stimmt. Stimmt. Ich fand das, ich hatte einen anstrengenden Montag und ich fand das gerade, glaube ich, die beste Montagsabbindung, die ich mir hätte vorstellen können.
Voilà, das war Mima. Wenn ihr euch in nächster Zeit ein paar mehr Gespräche mit Mima hier im Podcast wünscht, also mehr als regulär alle 6 Wochen, dann schreibt mir gerne. Wir haben auch eine lange, lange Themenliste hier aus Leserkreisen gecrowdsourced bekommen, aber haben dieses Mal bewusst entschieden, dass gerade dieser virale Ausnahmezustand irgendwie größeres Gewicht bei uns hat. Also, wenn ihr mehr Mima-Folgen wünscht, dann schreibt mir eine E-Mail an pia@opinory.com mit mehr Mima im Betreff und je nachdem, wie viel da anläuft, soll euer Wunsch Gehör bekommen. Und weiterhin und immer freue ich mich natürlich auch von euch zu hören, welche Themen und Aspekte euch interessiert haben, wovon ihr mehr hören wollt, etc. etc. Und ja, und Sterne bei Apple Podcasts interessieren mich natürlich auch immer. Und jetzt wünsche ich euch aber primär beste Gesundheit und viel Kraft in diesen komischen Tagen. Bis in 2 Wochen. Ciao.